Liebe Gemeinde, ich lese den Text aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, und zwar anfangs die Verse 16 bis 22. Da sagt der Hohe Rat, die Kirchenleitung: Was sollen wir mit diesen Menschen tun? Dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt. Und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk verbreitet wird, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen, das heißt die zwei Apostel und den Geheilten, und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr im Namen Jesus zu reden, noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen: Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott? Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber drohten ihnen weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen. Denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Der Mensch, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war, war nämlich über 40 Jahre alt. Liebe Gemeinde, die Apostel Petrus und Johannes sind in den Tempel gegangen. Dort am Eingang, da lag ein Lahmer, von Geburt an lahm, und sie haben kein Geld, aber was sie haben, das ist der Herr Jesus Christus, und sie heilen ihn im Namen Jesu Christi. Und der tut, was man in so einem Fall tut. Er hüpft umher und schreit laut und lobt Gott und hält sich zu den Aposteln. Und da laufen die Menschen zusammen im Tempel und es sind viele. Und der Apostel Petrus nimmt die Chance oder die Gelegenheit, die Gott ihm so gegeben hat, wahr und hält seine zweite Predigt nach der Pfingstpredigt. Und er macht wieder dasselbe, was er auch am Pfingsten getan hat. Er hält ihnen die Sünde vor und verkündigt den auferstandenen Herrn Jesus Christus und fordert sie zur Umkehr auf, zu ihm. Und da kommen die hohen Priester, das heißt, sie haben die Tempelpolizei beauftragt, zur Ordnung zu rufen. Es sind Leviten und sie nehmen diese Apostel und gleich auch noch den Geheilten fest und sperren ihn die drei ein, weil es schon Abend ist und der Tempel geschlossen wird und die Menschen sich verlaufen. Am nächsten Tag ist Verhandlung und sie fragen sie, in welcher Autorität sie das gemacht haben. Und Petrus nimmt die Chance wahr und hält seine dritte Predigt. Und wieder, er ist, sagen wir, unverschämt oder freimütig. Und er hält dem Hohen Rat die Sünde vor und bezeugt den Herrn Jesus Christus als auferstanden. Und jetzt ist der Kirchenrat tatsächlich, oder der Hohe Rat, was dasselbe ist, in einem Dilemma. Was sollen wir tun? Es ist klar, dass die da nicht viel tun können, denn draußen haben sich jetzt am Morgen schon wieder Tausende versammelt und sie ehren Gott. Sie haben immer noch vom Vorabend dieses Wunder und die Predigt des Petrus im Kopf und es sind inzwischen 2000 Männer durch diese Predigt zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Und sie kommen in die Gemeinde, sie werden der Gemeinde hinzugefügt, also der christlichen. Ja, Jetzt ist die Kirchenleitung dran. Sie muss reagieren und es geht heute um die Reaktion aus diesem Alm. Also die Menschen am Vorabend, die haben positiv auf die harte Predigt des Petrus reagiert. Sie kam zum Glauben, sie kam in die Gemeinde. 2000 ändern ihren Sinn bezüglich ihrer Sünde und dem Herrn Jesus und werden der Gemeinde hinzugefügt. Das steht und das stand geschrieben. Jetzt reagiert die Kirchenleitung auch positiv. Die Fakten kann sie nicht ignorieren, das weiß sie. Sie könnte jetzt auch ihre Sünde eingestehen, sie haben den Herrn Jesus umgebracht, widerrechtlich. Das könnten sie zugeben. Und sie könnten sich auch ihm zukehren. Sie könnten das tun, was Gott will. Sie tun es nicht. Und die Apostel, die reagieren auch auf die Bedrohung durch den Kirchenrat. Sie reagieren und sagen, urteilt ihr, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Gott sagt so, er hat den Herrn Jesus auferweckt. Und das ist es, was Gott getan hat. Und Gott will, dass dieser Herr Jesus verkündigt wird. Ja, was sollen wir tun? Wir können nicht anders. Also Gott ist die Autorität, die hinter all dem steht, dass der Herr Jesus auferstanden ist. Und da sind die Apostel denn schon verpflichtet. An für sich wären die vom Kirchenrat oder vom Hohen Rat auch verpflichtet, Gott zu dienen, auf ihn zu hören. Denn es ist ja ihr Tempel, in den sie eingesetzt und ordiniert wurden, um auf ihn zu hören. Er ist die letzte Autorität, der man gehorchen muss. Naja, das gilt an für sich auch heute noch. Gott ist die letzte Autorität. Ihm muss man gehorchen. Wenn man es nicht will, dann hat man sich irgendwann zu verantworten. Und auch heutzutage gibt es Kirchenleitungen, die sich nicht vor Gott verantworten, die ihre eigene Lehre aufgestellt haben, ihren eigenen Glauben aufgestellt haben und nicht tun, was denn Gott sagt. Und die Apostel hier gehorchen ihrer Kirchenleitung, es ist immer noch, es ist die jüdische Kirchenleitung, sie fühlen sich immer noch zu ihnen zugehörig und sprechen sie auch mit Brüdern an. Sie werden erst im nächsten Kapitel dann endgültig aus der Kirche rausgeworfen. Aber jetzt, ihr Obersten und ihr Brüder, ja, die tut das nicht und die Apostel verweigern den Gehorsam gegenüber ihrer Kirchenführung. Das tun sie. Also, wir müssen dabei beachten, die haben nicht ihre eigenen Ideen, die Apostel. Es ist der Ja, wir könnten das so machen, das denken sie nicht. Ist nicht der Eigenwille, der sie jetzt zu Verweigerern macht. Sie sind Gott verantwortlich. Es ist nicht so, dass manche treten aus der Kirche aus wegen der Kirchensteuer oder weil irgendjemand etwas falsch gemacht hat oder weil sie sich mit der Kirche nicht mehr identifizieren können. Manche sind schon ausgetreten, weil sie die Lieder nicht mochten, die da gesungen werden, oder die Gebote. Ja, okay. Das ist aber dann auch gegen Gott gerichtet. Also das mit den Liedern, naja, das ist sekundär. Was die Apostel hier machen, das ist heilsnotwendig. Der Herr Jesus ist auferstanden und die Kirchenleitung will verhindern, dass das sich herumspricht und sie sieht ihn als nicht auferstanden. Ja, Das ist teils notwendig, weswegen dann die Apostel ihren Gehorsam verweigern. Sie begehren nicht gegen Gott auf, sie begehren gegen die Kirchenleitung auf, weil die falsch ist. Und das ist, ja, das ist an für sich auch etwas, was heutzutage gut ist und wäre, wenn die Gläubigen gegen ihre falsche Kirchenleitung aufbegehren, weil die sich nicht ändert, weil die nicht umkehrt, weil die ungläubig ist. Ja gut, die Kirchenleitung damals kann jetzt nur die Apostel bedrohen und lässt sie aber dann gehen wegen der öffentlichen Meinung. Da draußen sind tausende von Leuten und die haben das Wunder miterlebt und die Predigt gehört und da können sie nichts machen. Und sie lassen sie gehen. Was tun jetzt die Apostel? Wie reagieren die Apostel? Ich lese die Verse 23 bis 31. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Du hast durch David, dein Knecht, gesagt: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten, das heißt Messias. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt mit den Heiden, dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen soll. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit Freimut zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes, Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte der Ort, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten Gottes Wort mit Freimut. Also das Erste, wie die Apostel reagieren, ist geistlich gut. Sie gehen in die Gemeinde und informieren die. Es ist nicht ihre Privatsache. Sie gehen nicht zu ihrer eigenen Familie, sie gehen zur Gemeinde. Das Zweite, wie dann alle reagieren in der Gemeinde, also wahrscheinlich sind es die Ältesten, das ist auch geistlich. Sie beten einmütig. Und sie sehen in Gottes Wort das, was da eben passiert ist. Das hat es doch schon einmal gegeben. Das steht in Gottes Wort. Das steht in Psalm 2 von David. Und den zitieren sie. Und sie nennen Gott den Schöpfer von Himmel und Erde. Und der ist nicht unbeteiligt an dem, was da eben geschehen ist. Der verschränkt nicht die Hände. Das ist nach seinem Ratschluss geschehen. Auch die Bedrohung. All das Gute und das Böse, das die Gemeinde trifft, ist nach seinem Ratschluss. Er ist nicht unbeteiligt. Und es gilt halt das, was manchmal sehr schwer zu sehen ist, aber es gilt. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, mitwirken. Die Gemeinde sieht sich in Gottes Wort drinnen. Und sie sieht sich in Gottes Hand geborgen. Und sie sieht sich in Gottes Plan drin. Tja. Also es ist jetzt das dritte Mal innerhalb von drei Kapiteln, dass der Petrus den Ratschluss, den Plan Gottes in der Predigt verkündigt. Das ist schon ziemlich viel. Und sie Sie nennen den Herrn Jesus Christus heiligen Knecht Gottes. Und für Knecht sagen sie aber nicht, sagen sie etwas Liebes, Thais, Knabe. Also Pädagoge kommt davon. Ein Pädagoge ist einer, der oder eine, die Kinder führt, leitet. Und dieser Herr Jesus ist, ja, ist Knecht, Thais. Und Gott hat ihn recht geführt, auch wenn er am Schluss dann gestorben ist. Und wenn viele sagen, ja, er hat versagt, und wenn in manchen Bekenntnissen drin auch steht, ja, ist halt dumm gelaufen. Nein, da hat ihn Gott geführt. Und er als Thais, als guter Sohn, hat getan, was Gott gesagt hat und wie er ihn geführt hat. Sich selbst nennen sie, die Apostel nennen sich selbst, oder die Gemeinde nennt sich selbst Sklave. Ist ein anderes Wort. Aber das ist für sie auch ein gutes Wort, obwohl Sklave, das ist in der Gesellschaft sicher nichts Gutes. Aber doch, für sie ist es etwas Gutes. Ein Knecht oder ein Sklave, manche Bibeln übersetzen den Sklaven mit Knecht, das ist in dem Fall etwas sehr Gutes. Denn der Herr Jesus hat uns von der Sünde freigekauft. Die Sünde ist eine Macht, und er hat uns von dieser Macht, die zum Tod führt, freigekauft. Wir sind nicht frei für uns, um zu tun, was wir wollen. Wir sind freigekauft worden, um sein Sklave zu sein, um sein Knecht zu sein. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Denn er tut gut, er ist gut, und da muss man sich nicht von seinem eigenen Ego oder von seinem Herzen oder von seinem Willen in die Irre führen lassen. Tun, was er sagt, tun, was er anordnet, das ist gut. Und so sind sie gerne Sklaven von ihm. Das Neue Testament bestätigt, dass wir nicht frei sind. Ja, wir können das und das kaufen. Ich habe eine falsche Krawatte angezogen. Ja, es ist farblich etwas daneben. Ich habe die völlige Freiheit, und ich habe meine Frau nicht gefragt. Ja. Wir haben große Freiheit. Der Jesus sagt in Johannes 8, wer Sünde tut, ist ein Knecht, Sklave der Sünde. Und 1. Johannes 3, 8 schreibt Johannes, wer Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Aber dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstört. Wir sind entweder Sünder, Knechte der Sünde oder des Teufels, auch wenn wir es nicht merken, oder Knechte, Sklaven des Herrn Jesus. Das ist es. Menschen sind nicht frei, aber sie können vom besten Herrn zum Guten erlöst werden. Also die Apostel rufen da einmütig den Herrn an, dem sie gehören, dem sie verpflichtet sind. Und er will das so. Und sie ehren ihn auch so durch ihre Einmut. Aber was wollen sie eigentlich? Macht die Not und die Angst schnell weg? Nein, das wollen sie nicht. Ja, natürlich, irgendwie wollen sie es doch, aber hier bitten sie konkret, gib uns Freimut, dein Wort zu verkündigen. Dass dein Wort läuft, dass dein Reich ausgedehnt wird, dass dein Wille geschieht, dass dein Name geheiligt wird, das wollen sie. Ja, und wenn ihr aufgepasst habt, das sind die ersten drei Bitten im Vater unser. Das wollen sie. Auch Paulus schreibt in Kolosser 4,3, betet für uns, damit Gott uns eine Tür für das Wort auftut. Es soll raus, Gottes Reich soll vergrößert werden. Und sie sehen sich jetzt als Diener Gottes und wollen das tun, was sie im Vater unser auch bitten als erstes. Ja, bitte Herr, jetzt lass es laufen. Schenk uns das. Das ist ihre Bitte. Sie schreiben Gott nicht vor, was er zu tun hat. Sie beten das nach dem, wie er es gesagt hat. Er wird dann schon alles andere regeln. Das wird er tun. Ja, Gott erfüllt ihre Bitte und sie werden mit Heiligem Geist erfüllt. Und dann, ja, noch etwas. Sie wollen Zeichen und Wunder. Und die Zeichen und die Wunder, die waren zu dieser Zeit notwendig. In der ersten Zeit als Bestätigung, dass der Herr Jesus Christus tatsächlich auferstanden ist. Und sie hatten noch kein Wort, kein Neues Testament, das Glauben wirkt, Römer 10, 17. Das Wort wirkt den Glauben, nicht die Wunder wirken den Glauben. Das Wort ist es, das den Glauben wirkt. Das hatten sie zu der Zeit auch noch nicht. Aber sie hatten die Wunder und das Alte Testament. Und Petrus und die Apostel haben das Alte Testament immer auf Jesus Christus hin ausgelegt. Er steht ja zuhaufe im Alten Testament. Im Prinzip in jeder Zeile des Alten Testaments ist der Herr Jesus im Hintergrund verborgen. Ohne ihn geht's ja nicht, dass man mit Gott im Bund ist oder dass man mit Gott versöhnt ist. Gott erfüllt ihre Bitte. Ihr Versammlungsort wird erschüttert und sie sind ermutigt. Auch heute, wo Corona die Erde erschüttert und seine Kirche gedemütigt wird, will Gott, dass seine Kirche einmütig betet. Und zwar richtig. Ihr Glaube unerschütterlich wird und sein Wort hinausgeht, sodass viele in sein unerschütterliches Reich auch empfangen. Das ist die Reaktion der Gemeinde. Im dritten Teil sehen wir, wie sie nicht nur geistlich recht reagiert, sondern auch praktisch. Ich lese die Verse 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel. Denn die, welche Äcker oder Häuser besaßen, verkauften sie, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte aus, so wie jemand bedürftig war. Joses aber, von den Aposteln Barnabas genannt, das heißt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, hatte einen Acker, verkaufte ihn, brachte das Geld und stellte es den Aposteln zur Verfügung. Ein Herz und eine Seele, das waren sie. An sich rebellieren Menschen gegen Gott und fügen sich Gott nicht, lassen sich auch nicht in seine Gemeinde einfügen, wo die Rettung und die große Gabe Gottes ist, dass man Geschwister hat und Gottes Wort gelehrt wird und man auch die Bundessiegel hat, die zwei Sakramente und wo auch gemeinschaftlich eins mit einem Herz Gott geehrt wird. Das tun manche. Andere rebellieren gegen Gott, und indem sie nicht ein Herz und eine Seele sind mit den Geschwistern. Und beides ist laut 1. Johannes 4, 21 bis 22 ein Problem mit Gott. Aber die christliche Urgemeinde ist nicht nur im Beten einmütig, sondern auch jetzt. Setzt Gabe und Aufgabe des Herrn Jesus um. Die Gabe ist das Heil, der Herr Jesus, die Gemeinde, die Geschwister. Und dass die Aufgabe ist, sie zu lieben, wie der Herr Jesus in Johannes 15 sagt. Jetzt haben wir ein Problem. So wie sie da alles verkauft haben, sie haben nicht alles verkauft, das wird manchmal als Sozialismus interpretiert, aber das ist es nicht. Denn das allen alles gehört, brachte den sogenannten sozialistischen Staaten Zwangsenteignung und Entmündigung mit sich. In der Urgemeinde konnten alle ihren Besitz behalten. Nur manche verkauften etwas, um die Not ihrer Geschwister zu lindern, so wie zum Beispiel Barnabas. Sie haben die Not ihrer Geschwister gelindert. Das war's. Da waren sie einmütig. Sie waren wirklich ein Herz und eine Seele. Und Gottes Wort und der Heilige Geist erfüllte ihre Herzen, sodass das alte trügerische Herz und ihre verschobene Psyche nicht gewann. Epheser 5, 19 sagt, wie wir mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und zwar, indem wir zueinander reden, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn in unseren Herzen singen. Das ist etwas, was für den Gottesdienst gehört, aber auch zu allfällig. Psalm 103 ist fast täglich in meinem Herzen. Das sage ich mir andauernd vor. Fängt halt mit einem Imperativ an. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So wird man mit Heiligem Geist erfüllt, sagt der Apostel Paulus. Ja, sie haben das praktiziert. Und ich komme zum Schluss. Bei der Bedrängnis, da reagieren sie gut und beten in der Gemeinde. Und sie beten richtig, nach Gottes Willen. Und bezüglich den Geschwistern sind sie ein Herz und eine Seele und tun, wie ihr Herr es befiehlt und der Heilige Geist es bewirkt. Und der Herr ist mit ihnen. Sie wachsen inwendig und auswendig. Sie reagieren recht auf Gottes Gabe, die er ihnen gegeben hat. Tja, wenn man so die Urgemeinde anschaut, dann kommt Sehnsucht auf oder das Gewissen schlägt. Und beides ist gut. Wenn es uns weiter bringt und ihm näher bringt. Amen.